Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen Sonntag lesen und hören wir miteinander auf Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Lukas 22, 31 bis 34. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser Predigtthema heute: gefährdet und bewahrt. Unser Leben und auch unser Glaube ist gefährdet und bewahrt. Erstens, unser Glaube ist gefährdet. Wodurch? Unserem Predigttext unmittelbar vorausgeht die Frage: Wer ist der Größte unter uns? Über diese Frage hatte es Streit gegeben unter den Jüngern. Wir lesen vorausgehend in Vers 24: Es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Es ging also um Geltungsbedürfnis. Es ging um fromme Wichtigtuerei. Und das im Kreis der Apostel. Man höre und staune. In diesen Streit greift Jesus mahnend ein. Und um die Dramatik der Situation zu verstehen, müssen wir uns auch vor Augen halten, bei welcher Gelegenheit entsteht denn dieser Streit. Ich weiß nicht, ob es euch beim Aufschlagen der Bibel und beim Hineinschauen aufgefallen ist, wir sind ja Lukas Kapitel 22 beim Passahmahl, beim Abendmahl. Jesus sitzt am Abend in den letzten Stunden vor seiner Gefangennahme mit seinen Jüngern zu Tisch und feiert mit ihnen das Abendmahl. Und mitten in dieser hochdramatischen Situation kommt dieser Streit auf. Und nun greift Jesus in diesen Streit mahnend ein. Das sind die Worte, die wir als Predigttext gehört haben. Kann sein, genau, Uli, ich glaube, du darfst ein ganz kleines bisschen runterdrehen. Es ist ganz leicht am Überschlagen. Gut. In diesen Streit greift Jesus mahnend ein. Das sind die Worte, die wir gerade gehört haben. Und dabei richtet er diese Mahnung vor allem an Petrus. Dass Petrus der Kopf und der Sprecher der Zwölfergruppe ist, das hatte sich ja schon länger herauskristallisiert. Und vermutlich hatten eine oder mehrere andere im Kreis der Apostel ihm diese Rolle des Größten unter ihnen streitig machen wollen. Einzelheiten berichtet uns die Bibel nicht, aber das erscheint inhaltlich so in etwa naheliegend. Und Jesus mahnt darauf gerade den Petrus ernst, sehr ernst. Das sehen wir schon an der Einleitung seiner Ermahnung: Simon, Simon. Das ist ja bei uns umgangssprachlich bis heute genauso, wenn wir entsetzt und kopfschüttelnd das Treiben eines anderen beobachten, dann denken oder sagen wir: Mann, oh Mann, Klaus, Klaus, wie kannst du nur sowas machen? Also die wiederholte Nennung eines Namens betont den tiefen Ernst, die große Dramatik einer Situation. Das sehen wir bei Jesus auch in anderen ernsten und schwerwiegenden Situationen. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist Not. Was ist die Botschaft? Martha, es ist ja super, dass du so eine eifrige Hausfrau und Gastgeberin bist. Es ist ja klasse, wie du dich liebevoll und aufopfernd um deine Mitmenschen kümmerst. Aber du stehst dabei in Gefahr, deine Beziehung zu Gott, das Hören auf ihn aus den Augen zu verlieren. Eins aber ist Not. Und das ist das eine. Martha, Martha. Oder als Jesus, als der Auferstandene vor Damaskus dem Saul begegnet, der mit Wüten und Schnauben die Gemeinde verfolgt, beginnt Jesus: Saul, Saul. Saul, Saul. Was verfolgst du mich? Es sind also Situationen tiefsten Ernstes, Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, um Heil und Verlorenheit. Und so auch hier: Simon, Simon, ich bin entsetzt. Mit welchen Nebensächlichkeiten haltet ihr euch in dieser Stunde auf? Durch welche Kleinigkeiten lasst ihr Streit unter euch zu? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das wirklich euer Ernst? Ich kündige euch gerade unmittelbar meinen bevorstehenden Tod an, sind die Verse voraus 15 bis 22. Ich weise euch gerade darauf hin, dass in eurer Mitte der Verräter ist, Vers 21. In eurer Mitte der Verräter, mein Tod unmittelbar bevor. Und ihr habt nichts Wichtigeres zu tun, als darüber zu streiten, wer unter euch der Größte sei. Wahnsinn. Was ist nur mit euch los? Jesus hat tatsächlich vor allem Petrus im Visier. Jesus hatte zuvor vom Verräter in ihrer Mitte gesprochen. Petrus durfte nach anfänglicher Erschütterung mit Hochmut reagiert haben. Die folgenden Verse zeigen das. Sowas könnte mir nicht passieren, tönt Petrus selbstsicher. Und nun mag sich daran der Streit entzündet haben, wer der Mutigste, der Tapferste, der Glaubensstärkste und damit eben der größte und beste Jünger sei. Solche Wettkämpfe gibt's in der Gemeinde Jesu bis heute. Wer hat den wertvollsten Doktortitel oder das höchste Diplom? Wer hat die größte Gemeinde? Wer tut die meisten Wunder? Bei wem gibt's die großartigsten Prophezeiungen? Und so weiter. Wer ist der Größte, der Beste, der Erste? Auch in der Gemeinde Jesu gibt es erschreckend viel Kampf um Ehre, um Geltung, um Macht, um Einfluss. Wie viele Menschen wurden in 2000 Jahren Gemeinde Jesu durch solche Kämpfe wohl vor den Kopf gestoßen, aus den Gemeinden vertrieben und im schlimmsten Falle auch von Jesus weggetrieben? Mich erreichen in diesen Tagen viele Mails von Menschen, die einmal zu christlichen Gemeinden gehörten. Zu landeskirchlichen wie freikirchlichen, zu katholischen wie evangelischen, die zum Teil längst ausgetreten sind oder sich innerlich entfremdet haben und sicherlich vielfach auch durch solche Vorgänge. Wir richten unermesslichen Schaden an, wenn in unseren christlichen Gemeinden Streit und Machtkämpfe herrschen, Einflusssphären verteidigt und Menschen verletzt und vor den Kopf gestoßen werden, anstatt dass wir in christlicher Liebe, Einmütigkeit, Demut und Wahrhaftigkeit miteinander umgehen. Und wir sehen, diese Gefahr bestand schon bei den Aposteln. Diese Gefahr lauert sogar bei einem Petrus vor der Tür. Ist es also geistlich ganz normal, wenn es sogar den Aposteln so geht? Muss uns das also in keiner Weise beunruhigen? Können wir gelassen darüber zur Tagesordnung übergehen? Liebe Geschwister, liebe Gäste, alles andere als das. Solches Verhalten ist ganz und gar unnormal in der Gemeinde Jesu. Es ist ganz und gar ungeistlich. Es ist ganz und gar satanisch. Das sehen wir an den weiteren Worten Jesu. Jesus gibt die Antwort weiter. Siehe, ist sein nächster Satz. Siehe. Dieses Siehe ist eine weitere Verstärkung nach der ernsten doppelten Anrede. Simon, Simon, siehe. Schau genau hin, sei äußerst wachsam. Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das ist nicht das Gleiche, was Jesus zu den Juden sagt. Denen sagt er, euer Vater ist der Teufel. Was anderes. Die Jünger gehören nicht wesensmäßig in das Reich Satans. Aber der Satan gibt auch in der Gemeinde Jesu unter den Jüngern nicht auf. er ist auch unter ihnen am Werk. Er versucht auch in der Gemeinde Jesu das Werk zu zerstören und aufzuhalten. Denn das ist ja das Werk Jesu umgekehrt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er das Werk des Teufels zerstöre. Und dagegen versucht nun Satan mit allen Tricks und Kniffen gegenzuhalten. Und dazu dringt er in die Gemeinde ein, um sie von innen her auszuhöhlen und zu zersetzen. Und deshalb ist auch immer wieder, auch wenn wir jetzt gerade gar keinen aktuellen Anlass haben, aber es ist immer wieder wichtig, die Frage zu stellen, geben wir dem Teufel Raum in unseren Herzen? Geben wir ihm Raum in unserem Denken? Geben wir ihm Raum in unserer Mitte? Denn die Lage ist jeden Tag ernst. Denn jeden Tag gilt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und das tut er eben nicht nur in der Welt, das tut er auch in der Gemeinde. Wegen Lappalien bringt er Brüder und Schwestern gegeneinander auf und so will er die Gemeinde sichten. Ich habe im Griechischen nachgeguckt, was steht da eigentlich genau für das Wort sichten. Man kann sich schon denken. Sichten, Jesus spricht ja vom Weizen. Er hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Bei welcher Gelegenheit wird der Weizen gesichtet? Genau, nach dem Dreschen. Früher war noch auf jedem Bauernhof, ich bin ja auf dem Land im kleinen Bauerndorf aufgewachsen, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich glaube, es gab keinen Bauernhof, wo es nicht so ein Schüttelsieb gab. Ja, und das ist genau das griechische Wort, das hier für sichten steht, hat die Bedeutungsgruppe schütteln, sichten, sieben. Ja, also genau darum geht's. Jesus sagt, der Satan packt euch alle in so ein Sieb und schüttelt euch mal kräftig durch, damit ihr seht, wie lange ihr das alles durchhaltet und wer sich vielleicht doch noch zum Abfall von Jesus verführen lässt und nötigen und drängen lässt und wer nicht. Genau das ist der Punkt. Es ist ein Bild aus der Getreideernte, wenn nach dem Dreschen die Spreu durchs Schüttelsieb vom Weizen getrennt wird. Der Dreck fliegt unten raus, der Weizen da oder umgekehrt. Ich habe es noch nie gemacht, mindestens nicht mehr seit meiner Kindheit. Auf jeden Fall, es geht um Trennung vom Dreck und vom Spreu auf der einen Seite, vom Guten, vom Weizen auf der anderen. Und Jesus sagt, so sichtet Satan die Gemeinde. Dabei will er nicht etwa Gott helfend unter die Arme zu greifen, die geistliche Spreu vom Weizen zu trennen. Das schafft Gott schon ohne ihn. Dem Satan geht's um was anderes. Er will viel mehr wertvolle Weizenkörner in Spreu verwandeln. Er versucht Menschen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist und die dieses Heil für sich persönlich schon angenommen haben, wieder im Glauben an Jesus in der Nachfolge irre machen zu können und sie wieder von ihm wegzuziehen. Er versucht durch Neid, Intrigen, Machtkämpfe und Ehrsucht echte Jesus-Nachfolger gegeneinander auf und von Jesus wegzulocken. Streit in der Gemeinde ist dabei seine effektivste und zerstörerischste Waffe. Dabei muss Streit, müssen wir korrekterweise sagen, auch manchmal geradezu sein. Gemeinde kann auch daran geistlich zugrunde gehen, dass sie einen Streit vermeidet, den sie unbedingt führen müsste. Es gibt notwendige Arten von Streit. Dazu gehört der Streit um die Wahrheit des Evangeliums. Wo die Treue zur Schrift in Gefahr ist, muss gestritten werden, in allem Ernst. Auch der Streit um die Wahrhaftigkeit in der Gemeinde, wo ein wahrhaftiges Leben mit Jesus in Gefahr ist, muss gestritten werden, in allem Ernst. Denken wir an die Korintherbriefe, das sind Streitbriefe des Apostels Paulus, Galater genauso. Manche Trennung muss sein. Die Volkskirchen sind heute dort, wo sie sind, weil die Gemeinden diesen Streit und die geistlich nötigen Trennungen nicht vollzogen haben. Und unser Bund ist aus dem gleichen Grund längst auch dort, weil notwendiger Kampf um die Wahrheit, um Jesus, um die Treue zur Schrift nicht geführt wird. So ist die Gemeinde also zweifach gefährdet. Erstens durch unnötigen, durch ungeistlichen, durch lieblosen Streit und zweitens durch nötigen Streit, der nicht geführt wird. Das ist die eine Seite, der erste Teil der heutigen Predigt. Gemeinde Jesu, unser Glaube ist gefährdet. Das Thema heißt aber gefährdet und bewahrt. Und das ist der zweite Punkt. Unser Glaube, unsere Gemeinde ist bewahrt. Nach scharfer Mahnung Jesu in Richtung des Petrus folgt nun der Zuspruch. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Simon, Simon, die Situation ist ernst, todernst. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Liebe Geschwister, bin mir ziemlich sicher, dass mancher von uns, als er diese Stelle schon gelesen hat, gedacht hat, ist das überhaupt nötig? Können wir unseren Glauben denn verlieren? Kann Glaube überhaupt wieder aufhören, wenn er vom Geist Gottes mal entfacht war? In christlichen Kreisen wird diese Frage ja heftig diskutiert. Von manchen wird sie entschieden bejaht, von anderen noch heftiger verneint. So einfach verneinen können wir sie nicht. Ich weise im Bibelgesprächskreis immer wieder darauf hin. Sonst hätten wir die ganzen diesbezüglichen Mahnungen und Warnungen der Bibel nicht nötig. Und wir haben viele, viele davon. Manche ganz offenkundig, manche indirekt. Etwa Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wenn der Glaube so ohne weiteres ein absolut unverlierbares Gut wäre, dann hätte Jesus für den Glauben des Petrus ja nicht bitten müssen. Es ist eine offenkundige Tatsache, dass Menschen aus der Gemeinde immer wieder abfallen. Sicher, was wir dabei nicht beurteilen können, ob sie je wirklich echt geglaubt und zu Jesus gehört haben oder ob sie nur ein täuschend echt aussehendes Scheinchristentum gelebt haben, das sie dann irgendwann ablegen. Allerdings, wenn wir die Gesamtheit der biblischen Aussagen betrachten, dann müssen wir die Möglichkeit ernst nehmen, dass es auch einen echten Abfall von Jesus geben kann. Die vielen Mahnungen der Bibel vor einem solchen Abfall sind zu konkret, zu zahlreich, zu dringlich, um diese nur für eine rein theoretische Gefahr zu halten. Aber da kommt der bange und besorgte Einwand, und der macht's ja so spannend an diesem Thema: Wenn das Gotteskind wieder vom Glauben abfallen kann, dann gibt's doch keine Heilsgewissheit mehr. Und ich betone immer wieder, da müssen wir unterscheiden zwischen einer Heilsgewissheit. Und ihr wisst, da werbe ich sehr, da lade ich mit ganzer Dringlichkeit ein, niemand sollte sich mit weniger als mit Gewissheit seines Heils zufrieden geben. Aber davon zu unterscheiden ist eine falsche Heilssicherheit. Es gibt wohl Heilsgewissheit, Gott sei Dank, Gott sei Lob und Dank, ja, Heilsgewissheit gibt es, aber es gibt keine Heilssicherheit. Keine Sicherheit, die uns erlauben könnte, dass wir uns zurücklehnen und der Sünde in unserem Leben wieder breiten Raum geben im Wissen, ich bin ja auf der sicheren Seite. Ich habe geistlich mein Schäflein ja im Trockenen und jetzt kann ich munter wieder ein weltliches, gottloses, sündhaftes Leben führen, denn ich habe mich ja vor 3 Jahren unter Anwesenheit von 3 Zeugen bekehrt. Ich habe sogar ein Bekehrungskärtchen, was draufsteht, was unterschrieben ist. Ihr wisst, ich halte alles sehr viel davon, dass man mit einer klaren Entscheidung und Bekehrung mit Zeugen, meinetwegen mit Kärtchen, das alles festhält und festmacht und so zur Heilsgewissheit kommt. Aber eben nicht so, dass wir uns darauf ausruhen könnten. Unser Glaube ist nie unser Besitz. Unser Glaube lebt jeden Tag und jeden Augenblick neu, nur aus der Verbindung mit Jesus. Weil ich gestern mit Jesus gelebt habe, ist es noch nicht gesagt, dass ich heute wieder mit Jesus lebe. Ja? Dass wir dranbleiben, denn nur in Jesus ist die Gewissheit unseres Heils, nicht in unserem Glauben, nur in Jesus. Gewiss dürfen Kinder Gottes ihres Heils gewiss sein. Wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben gebetet und haben gesagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Herr und mein Heiland bist, dann dürfen wir wissen, dass wir in Jesus gerettet sind. Dann dürfen wir wissen, dass wir in Jesus das Leben haben. Aber dieses Wissen darf uns nie leichtfertig und sorglos werden lassen im Blick auf die Sünde und im Blick auf die Angriffe des Teufels. Wir sind immer nur dann auf der sicheren Seite, wenn wir ganz nah bei Jesus sind und möglichst weit weg von der Sünde. Und deshalb mahnt Gott durch den Apostel Paulus 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint, er stehe. Wisst ihr, wie es weitergeht? Der sähe zu, dass er nicht falle. Merkt ihr, wie Gottes Wort bei aller Betonung der Heilsgewissheit, die gerade der Apostel Paulus ja nicht müde wird, wie viele Sätze beginnt der Paulus mit wir wissen aber. Aber die Warnung vor einer falschen Selbstsicherheit, wer meint, er stehe, der sähe zu, dass er nicht falle. Wir müssen natürlich auch beachten, unter Vollständigkeit halber, wir sind hier noch vor Pfingsten. Petrus hat den Heiligen Geist noch nicht, so wie er nach Pfingsten über die Jünger und über die Gemeinde kam. Kann ich jetzt aber hier nicht weiter drauf eingehen, spielt auch noch eine Rolle. Aber das Grundproblem gilt auch nach Pfingsten. Das Problem des Petrus ist, er ist sich seiner Kraft und seines Glaubens sicher. Petrus sagt, ich werde dir nachfolgen. Wenn alle in die Knie gehen, ich nicht. Ja? Ich bin treu. Und genau diese falsche Selbsteinschätzung, die bringt ihn zu Fall. Petrus fehlt in diesem Augenblick die Einsicht in seine eigene Sündhaftigkeit, in seine eigene Schwäche. Er meint es ernst, von ganzem Herzen. Er will treu sein, er will mutig sein, er will Jesus folgen. Koste es, was es wolle, bis in den Tod, wenn nötig. Aber er hat noch nicht begriffen, dass er in sich die Kraft dazu nicht hat. Das ist der Punkt. Petrus hält sich für stark. Er ist sich seines Glaubens sicher. Vers 33, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das klingt mutig und Petrus meint es ernst, ganz gewiss. Aber Jesus holt ihn ganz brutal runter auf den Boden der Tatsachen. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. So weit, lieber Petrus, wirst du in deiner eigenen Kraft kommen, mich schon in den nächsten paar Stunden dreimal verleugnet zu haben, trotz allem gutem Willen. So nüchtern, liebe Geschwister, sieht's um unseren Glauben aus. Es fragen sich ja in diesen finsteren Tagen manche, werde ich Glauben halten können bei dem alles, was da noch kommt? Liebe Geschwister, ja, ganz gewiss ja, wir werden Glauben halten können. Aber nicht, weil wir einen starken Glauben haben, sondern weil Jesus der Treue ist. Von ihm her können wir Glauben haben, weil er uns unseren Glauben erhält. Wir können es garantiert nicht, ich auch nicht und keiner von uns. Wir können nicht Glauben halten, aber er kann unseren Glauben halten. Er kann uns in der Beziehung bei ihm halten. Einzig und allein darauf können und darauf dürfen wir auch die Hoffnung setzen, ganz gewiss. Also so nüchtern sieht's um unseren Glauben aus. Auch nachdem wir uns bekehrt haben, wir brauchen die tägliche Nähe zu Jesus. Da geht's gar nicht um die Frage, wie viele Stunden wir am Tag Bibel lesen. Man kann gar nicht genug in der Bibel lesen. Aber darum geht's nicht, dass wir eine fromme Pflicht erfüllen beim Bibellesen. Es geht nicht darum, wie viele Stunden wir im stillen Kämmerlein auf den Knien liegen. Es geht darum, dass wir jeden Tag in unserem Herzen den neuen Tag beginnen im Vertrauen auf Jesus. Am besten noch, bevor wir die Füße aus dem Bett schwingen, noch einen Augenblick der Ruhe haben und sagen, Herr, jetzt lass mich diesen Tag mit dir beginnen. Bevor ich die Bettdecke zurückschlage und aufstehe, vor den Herrn treten und sagen, Herr, lass mich an deiner Hand in diesen Tag gehen. Ich darf mich freuen, dass du dabei bist. Das müssen keine 5 Stunden Gebet sein. Jesus sagt, ihr müsst nicht plappern wie die Heiden und viele Worte machen. Der Herr weiß, was er braucht. Und wir dürfen in den Tag gehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du alles weißt, was an diesem Tag kommt und du bist da. Lob und Preis. Und so im täglichen, im ständigen Aufblick auf ihn zu leben. Davon lebt unser Glaube, dass er, dass Jesus uns nicht allein lässt, dass er unser Fürsprecher ist bei Gott. Und da bringt uns Jesus jetzt eine ganz gewaltige Tatsache vor Augen, die wir uns auch ganz bildlich vorstellen dürfen. Fürsprecher bei Gott, damit sind wir jetzt nämlich im himmlischen Thronsaal. Nicht nur der Teufel tritt vor Gott, um uns zu verklagen, um uns vom Glauben abzubringen. Viel wichtiger ist, Jesus Christus, unser ewiger hoher Priester, ist alle Zeit bei Gott. Er tritt am Thron Gottes für uns ein und kämpft um uns. Und deshalb ist unser Glaube bewahrt. So sagt Jesus dem Petrus, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so bestätigt uns das Wort Gottes viele Male. Wir haben es als Lesung gehört, Römer 34. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist. Wie geht's weiter? Und uns vertritt. Und uns vertritt. 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Und schließlich noch als letzte Stelle dazu, es gibt sicher noch viele andere, Hebräer 7, Vers 24 und 25. Dieser aber, nämlich Jesus, hat darum, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt immer da, um sich für sie zu verwenden. Am Thron Gottes, um sich für uns zu verwenden. Ganz beiläufig bemerkt, von Maria und den Heiligen ist als Fürsprechern hier nirgends die Rede. Die gibt's als solche in der Bibel nicht. Ich sage diese Sätze hier auch mal ganz bewusst an unsere Internetgemeinde, denn da hören auch zahlreiche katholische Christen und Geschwister zu. Und auch da ist es wichtig hinzuweisen, wir haben eine ständige Vertretung am Thron Gottes. Gewaltig. Den Satz müssen wir uns jeden Tag eigentlich vor Augen stellen. Wir haben eine ständige Vertretung am Thron Gottes. Jeder von uns ganz persönlich und wir als Gemeinde. Eine ständige Vertretung am Thron Gottes. Jesus. Und Jesus möchte, dass wir uns an ihn wenden und an ihn allein. Da sage ich ganz bewusst auch für unsere katholischen Geschwister, die an Jesus glauben, aber gleichzeitig Maria und die Heiligen als Fürsprecher anrufen. Wenn er das tut, dann stoßt er Jesus vor dem Thron Gottes als euren Fürsprecher beiseite und ersetzt ihn durch Maria und die Heiligen. Und darüber ist Jesus definitiv not amused, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Denn ihr raubt ihm dadurch die Ehre. Er, Jesus, ist's, der sich ganz für euch einsetzt, er und er allein. Wir haben also eine ständige Vertretung am Thron Gottes, Jesus. Das ist enorm tröstlich. Wir dürfen wissen, in allen Nöten, Anfechtungen, Zweifeln, Kämpfen, in allem Versagen, in aller geistlicher Schwachheit, wir kämpfen nicht allein. Jesus kämpft mit uns und Jesus kämpft für uns. Er ist der Garant, dass wir Glauben halten und sicher ans Ziel kommen, ganz egal, wie sonnig oder wie düster die vor uns liegenden Jahre auch werden oder nicht. Er ist der Garant, dass wir sicher ans Ziel kommen und Glauben halten. Warum aber hebt Jesus in dieser Situation gerade den Petrus hervor? Andere haben doch mitgestritten. Petrus ist eine Lektion für die Christen zu allen Zeiten. Und das Lernziel dieser Lektion heißt eben, auch der Stärkste ist in sich nicht stark genug. Petrus war wohl der Mutigste, der Stärkste, der Energischste, der Tatkräftigste unter den Jüngern. Petrus war's, der dem Malchus das Ohr abgehauen hat. Als die anderen gelähmt vor Schreck und Entsetzen rumstehen, hat Petrus Mumm, greift zum Schwert, schlägt zu, tut was. Also wir sehen, Petrus ist ein Mutiger, ein Starker. Kräftiger, energischer Mann, der handelt, der macht nicht nur große Worte. Petrus ist in dieser Nacht als einziger Jesus nachgefolgt bis an den Hof und bis in den Hof des Hohenpriesters Kaiphas hinein. Da haben die anderen längst alle das Hasenpanier ergriffen und sind geflohen weit weg über alle Berge. Petrus ist mutig, ohne Zweifel. Petrus ist ein ganzer Kerl. Aber auch der Stärkste kann fallen, wenn er auf sich vertraut, wenn er sich selbst für stark hält und nicht allein auf Gottes Hilfe hofft. Und das muss Petrus bitter erfahren. Deshalb steht er als der Stärkste, als der Mutigste im Fokus. Dabei fällt nun der Wechsel in der Anrede auf. In der Mahnung hatte Jesus den Petrus bei seinem alten Namen angesprochen. Ist interessant. Simon, Simon. Der ist gefährdet. Der alte Mensch, der sich selbst vertraut, der kommt zu Fall. In der Verheißung, Vers 34, nennt Jesus ihn Petrus Fels. Das ist der neue Name, den Jesus dem Simon gegeben hat. Der neue Name, der auch die neue Berufung des Petrus zum Felsen der Gemeinde aussagt. Und Jesus sagt ihm, damit auch in all deinem Versagen bleibst du doch der Neue, den ich erkauft und erlöst habe. Was ich in dir gewirkt habe, das kann der Teufel dir nicht mehr rauben, denn ich halte meine Hand über dir, ich schütze dich. Ich stehe dir bei. Durch die Gnade Gottes und nur durch die Gnade Gottes ist und bleibt Petrus der Fels. Das ist ja gerade für evangelische und besonders für evangelikale Christen oft ein Problem. Aber es ist biblisch so. Allerdings nicht so, wie es die römische Kirche weiterführt und behauptet. Das Petrusamt beschränkt sich keineswegs auf den Bischof von Rom. Das Petrusamt ist überall da, wo von Gott berufene Hirten die Gemeinde Jesu leiten. Vor allem aber ist eben wichtig, das Petrusamt geschieht eben in Vollmacht nur da, wo es an Jesus gebunden ist. Wo es in willkürlicher Machtentfaltung und geistlicher Selbstherrlichkeit ausgeübt wird, da hat es sich von Jesus getrennt, da hat es seine Vollmacht verloren. Da führt es zum Scheitern des Amtes und zur Verführung der anvertrauten Herde. In Rom ebenso wie an jedem anderen Ort und in jeder anderen Gemeinde auf dieser Erde. Und das ist ja gerade die Lektion. Kein Christ, kein Pastor, kein Bischof und auch kein Papst ist irgendetwas aus sich selbst. Alles, was wir in unserem Christsein und in unseren christlichen Ämtern und Berufungen sind und haben, das sind und haben wir allein in Jesus. Jeden Tag aufs Neue, nur in Jesus und nur durch Jesus. Und dann sagt Jesus noch etwas höchst Überraschendes. Wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Wenn du dich dereinst bekehrst, hat Petrus sich denn noch nicht bekehrt? Er hat doch wie die anderen alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst und in die Nachfolge Jesu gestellt. Ist Petrus hier wirklich noch nicht bekehrt? Was heißt denn bekehrt? Und ich denke, das ist gerade auch in der heutigen Zeit nochmal ganz wichtig und eine ernste Warnung vor leichtfertigen, voreiligen Bekehrungen. Wir sehen, auf Jesus hören, selbst große Erfahrungen mit Jesus machen, heißt offensichtlich noch nicht zwangsläufig echt bekehrt zu sein. Großartige Erfahrungen hat Petrus ganz gewiss gemacht in den 3 Jahren an der Seite Jesu. Aber echte Bekehrung heißt, dass der Mensch an sich selbst, seinen idealistischen Motiven und seinen guten Vorsätzen scheitert. Das ist die Grundlage echter Bekehrung. Dass der Mensch merkt, oft auf ganz bittere, harte Art, an mir ist nichts Gutes. An mir ist nichts Gutes. Bei allem guten Willen, bei aller ernsten Bemühung bin ich doch immer wieder nur ein schrecklicher Versager. Ich kann nur auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen. Und dann kommt der Mensch zu Gott wie der Zöllner im Tempel. Er bleibt ganz weit hinten stehen, mit gesenktem Haupt, schlägt sich an die Brust und kann nur bitten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und da ist die echte Bekehrung, wo der Mensch nach dem Scheitern seiner eigenen Existenz vor Gott kommt und sagt, Herr, ich bin nichts, du bist alles, erbarme dich mein. Wenn du dich dereinst bekehrst, vom Wahn, du wärst und könntest irgendetwas ohne mich. Wenn du in deiner überheblichen, frommen Selbstsicherheit ganz brutal gescheitert bist, wenn du zurückgekehrt bist und alle Kraft und alle Hilfe ganz allein bei mir suchst, sagt Jesus dem Petrus, dann bist du fähig, meinen Auftrag zu erfüllen. Dann stärke deine Brüder. Warum kann Petrus dann stärken? Das ist unser letzter Gedanke. Warum kann Petrus dann und erst dann stärken? Wir merken wieder, wie die geistliche Logik und Wirklichkeit vollkommen unserer menschlichen widerspricht. Wir würden menschlich sagen, brauchen wir zur Stärkung nicht tapfere Helden, die nicht fallen, die unerschütterlich im Kampf vorausgehen. Petrus hat sich doch jetzt als Schwächling erwiesen, als geistlicher Versager. Wer will sich von so einem Versager noch zum Kampf ermutigen lassen? Und genau umgekehrt wird der Schuh draus. Gerade weil Petrus gescheitert ist, gerade weil Petrus jetzt davon geheilt ist, in solchen Kämpfen auf die eigene geistliche Kraft zu vertrauen. Geistliche Durchhalteparolen und vollmundige Appelle werden von ihm nicht mehr kommen. Er hat gelernt, den Blick ganz und allein auf Jesus zu richten, auf den Jesus, der uns bei Gott vertritt. Geistliche Führer sind gerade nicht dadurch geistliche Führer und Leiter, dass andere auf sie schauen, auf ihren Glaubensmut, auf ihre Unerschrockenheit, auf ihre Gradlinigkeit etc., sondern dass sie andere ermutigen, mit ihnen auf Jesus zu schauen. Das macht geistliche Leiterschaft aus. Andere ermutigen, mit ihnen auf Jesus schauen, ganz und allein auf ihn. Und so dürfen wir alle, wenn wir zu Jesus gehören, an unserem Ort geistliche Leiter sein. Und Gott schenke es, dass wir es in rechter Weise tun und andere, viele andere ermutigen, mit uns auf Jesus zu sehen. Hilfe und Rettung und Heil allein in ihm zu suchen. Amen.